Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon Sie nicht wussten, dass Sie es wissen wollten, bis wir es Ihnen erzählt haben.
Hallo und herzlich willkommen mal wieder zur 6. Folge mittlerweile unseres Podcasts Überflüssiges für Fortgeschrittene. Wir freuen uns, Sie auch heute begrüßen zu dürfen und sind wie immer Ihre Gastgeber, Michael Herl, das bin nämlich ich, und mein entzückender Kollege Filippo Tiberia.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie uns zuhören. Nach der letzten Folge mit Kevin und René Silvergitter Hochstart haben Sie wieder fleißig die Buntstifte gespitzt und uns Ihre Gedanken, Ihre Anregungen und Wünsche zukommen lassen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Stellvertretend möchte ich eine Frage von Petra Kemmerzell aufgreifen, die auf Facebook fragte, und ich finde, sie hat recht. Wie geht es eigentlich Anneliese, Michi? Die Leute haben ein Recht zu erfahren, was aus Anneliese geworden ist.
Da habe ich was losgetreten mit Anneliese.
Ja.
Es ist eine kleine Maus in meiner Wohnung, die zufällig Anneliese heißt. Habe ich das habe ich hier erwähnt, dass es die gibt. Mittlerweile werde ich auch auf der Straße laufend angesprochen. Letztens habe ich beim Kurierdienst angerufen, um ein Fahrrad zu bestellen. Ein Fahrradkurier, sagt er: Oh, Michi, wie geht's denn Anneliese? Es verfolgt mich, so wie mich auch Anneliese verfolgt. Deswegen habe ich jetzt auch mich dazu entschlossen, die Anneliese zum Tier der Woche zu ernennen. Mal wieder. Sie war es ja schon mal. Kurzum, weiteres zu Anneliese nachher im Laufe dieser Sendung. Ja, das Thema habe ich Gott sei Dank jetzt hinter mir, dieses Anneliese-Thema. Noch weiter geht's aber mit dem Podcast. Wenn Sie uns nämlich abonnieren wollen und das auch tun, dann freut uns das unglaublich. Denn das bringt uns Wohlstand und Geld und Schönheit und all das. Und auch dem Theater tut es gut, wenn wir so viele Hörerinnen und Hörer haben. Nochmal vielen Dank dafür, dass Sie bei uns sind.
Und jetzt freuen wir uns, unsere heutige Gästin vorstellen zu können. Es ist eine, ich würde schon fast sagen, Faktotum. Also du bist einfach so viel Historikerin, Ausstellungsmacherin, Musikerin. Silvia Necker ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank
für die Einladung. Unter Fachleuten auch Silvia Necker genannt.
Genau. Und es ist nicht wie der Fluss, das darf ich hier auch mal sagen.
Egal wie du heißt, herzlich willkommen.
Dank euch.
Und jetzt kommen wir zu nützlichen Verbraucherinformationen.
Der Sponsor der Woche.
Das ist ein Novum. Jemand hat zum zweiten Mal zugeschlagen. Beziehungsweise drei Unternehmen haben zum zweiten Mal zugeschlagen. Nämlich die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert von Allgäuer Latschenkiefer, Hornhautmaske, von Seidebacher und vom Reformhaus Anders in Frankfurt. Das ist unglaublich, ne? Drei gewaltige Unternehmen unterstützen uns. Ernstzunehmend ist vor allen Dingen die Sache mit dem Reformhaus Anders, weil er hat nochmal die Schatulle geöffnet und uns unterstützt finanziell. Mit der Bitte, doch bitte auf sein Weinangebot hinzuweisen. Er hat nämlich ganz tolle Weine da im Angebot. Ich kaufe da jeden Tag und trinke auch jeden Tag Weine von dort. Und natürlich selbstverständlich alles Bio-Weine. Und kein Quatsch aus Chile oder Südafrika oder sonst woher, wo noch irgendwie man noch 2 Tonnen Kerosin mitbezahlen muss für den angeblichen Biowein, sondern hier meistens aus der Umgebung oder bestenfalls aus Frankreich oder Italien. Alles zu kleiner Münze und alles direkt importiert übrigens, also keine Massenware, der kennt alle Winzer selbst. Lauter Gründe, dort einen Wein zu kaufen. Und zum Dritten ist der auch noch sehr, sehr gut. Da können Sie kaufen, was Sie wollen. Das schmeckt alles. Das war unser Sponsor der Woche.
Vielen Dank auch von meiner Seite an Achim Anders für die Unterstützung. Michi, magst du uns bitte deine holde Meinung kundtun, die wir sehnsüchtig erwarten?
Michis Meinung in 100 Sekunden.
Mich nervt, dass ich immer eine Meinung haben muss. Und dann tue ich die kund und dann kriege ich wieder Dresche und Haue von den Leuten.
Das ist der Sinn dahinter.
Ja, meine Meinung ist ja oft gar nicht mal meine Meinung. Ich sage ja meine Meinung häufig nur deswegen, um Diskussionen in Gang zu kriegen. Und dabei bin ich dann der Arsch, obwohl ich eigentlich nur der Initiator war. Egal, egal, egal. Aber diesmal ist was, was mir tatsächlich meine Meinung ist. Nämlich, es geht um Fußball. Ist ja so einiges da, was einem nicht so richtig gut irgendwie reinkommt. Warum spielen die nach wie vor Fußball? Trotz Corona überall, wissen wir alle, es geht ums Geld. Ist klar, logisch. Gleiches bei dieser Olympiade, da jetzt in Japan, die wird wohl irgendwie stattfinden, wie auch immer. Geht's auch um die Kohle. Und jetzt aber, das könnte uns ja tendenziell egal sein. Nun aber soll ja in die nächste Weltmeisterschaft in Katar stattfinden. Und da ist es schon wieder ein ganz anderes Thema, weil da geht's um Menschenrechte. Da geht's darum, dass Tausende von Arbeitern in diesem Land ums Leben gekommen sind bei ihrer Arbeit. Da geht's darum, dass die fürchterlich schlecht bezahlt werden nach wie vor. Da geht's darum, dass diesem Land Homosexualität unter Strafe steht. Da kommen sie in den Knast, wenn sie schwul sind. Und, und. Nun fahren die dahin und spielen lockerflockig Fußball. Zwar gibt's jetzt seit einiger Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft so ein paar halbherzige Versuche, darauf hinzuweisen, dass dieses Land böse, böse ist. Aber so wirklich konsequent macht das niemand, weil es geht auch da natürlich ums Geld. Und wenn es ums Geld geht, müssen leider Menschenrechte leiden. Und das prangere ich an. Man kann da was dagegen tun. Als Einzelner. Nämlich einfach nicht einschalten, wenn es im Fernsehen kommt. Wenn da keiner mehr zuguckt, dann machen sie es auch nicht mehr. Kleiner Tipp für die Zukunft. Meine Meinung war das.
Silvia, was sagst du dazu?
Auch in 100 Sekunden?
Du kannst auch gerne 110.
Also meine Meinung zum Fußball ist, ich bin immer noch fuchsteufelswild, dass mich damals der FC Viktoria Berghausen als Mädchen nicht aufgenommen hat in die F-Jugend, weil ich bin mir sicher, ich wäre bei der ersten Frauen-WM dabei gewesen, bei der wunderbaren Mannschaft damals mit Birgit Prinz. Mhm. Meine Fußballerinnenkarriere wurde je beendet, weil dieses baden-württembergische Kaff nicht in der Lage war, in den 70er Jahren eben Mädchen aufzunehmen in die entsprechende F-Jugend. Und insofern schade. Und ich freue mich heute immer, wenn ich eben die Frauenmannschaften sehe, denke ich, das ist toll, dass das inzwischen eben genauso normal ist. Stimmt gar nicht, weil natürlich sind sie viel, viel schlechter bezahlt, haben viel, viel schlechtere Bedingungen. Leider. Aber immerhin, es ist da und es ist auch mittlerweile in den Medien präsent. Und ich wünsche dem noch viel, viel, viel mehr Präsenz, als das bislang der Fall ist.
Ja. Das ist richtig. Und wenn du damals mitgespielt hättest dürfen bei der Nationalmannschaft, hättest du ein Café-Service bekommen.
Ja, das ist ganz super.
Vom DFB.
Ja. Ja, die Nationalmannschaften nach dem WM-Erfolg 54 haben das ja bekommen, ne?
Nee, die haben einen VW-Käfer.
Die haben Käfer bekommen.
Die Frauen haben beim Gewinn der ersten Weltmeisterschaft einen Kaffeeservice gekriegt.
Im Ernst?
Ja, ja.
Ich meine sogar, dass es inzwischen im Museum ein Exemplar von diesem, entweder im Deutschen Historischen Museum oder in Bonn. Insofern ist es schon Teil der Zeitgeschichte, dieses Kaffeeservice.
Ah. Was hast du gespielt? Lass mich raten, links außen, Flügelstürmerin?
Genau, rechts außen als Linksfuß, ja.
Ah, okay.
Schwer gefährlich.
Schwer gefährlich, ja.
So à la Litwarski. So
ganz. Hast du immer mit dem Außenriss die Flanken geschlagen?
Na sicher.
Ja, verstehe.
Aber du warst bestimmt wieselflink.
Absolut.
Ja. Bist es heute noch. Oh, wir kommen zur nächsten Rubrik. Es ist ein akustisches Rätsel. Und es wurde jetzt, also mir wurde vorgehalten, die seien so fürchterlich schwer zu lösen. Deswegen habe ich dieses Mal ein sehr leichtes Rätsel gewählt. Es geht um das Geräusch der Woche.
Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
Einfach, oder?
Super einfach. Das hört man doch sofort,
ja. Was das ist. Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, was dahinter stecken könnte. Es wird am Ende der Sendung aufgelöst. Mhm. Und mitmachen lohnt sich, denn man kann überhaupt nichts gewinnen, außer Erfahrung.
Fantastisch.
Okay?
Ich weiß, was es ist.
Ich kann mir denken, dass du das weißt.
Ja?
Ja, aber du sagst jetzt noch nicht, damit man noch Freude daran hat am Raten.
Schade.
Jo. Weißt du es denn?
Ich stelle eine Vermutung an. Ich kenne oder ich habe selbst solche Synthesizer, die solche Dinge produzieren können, aber es ist es vermutlich nicht. Aber ich könnte dein Geräusch nachmachen.
Du könntest mein Geräusch nachmachen?
Mhm.
Echt?
Natürlich jetzt nicht live in der Sendung, so, aber ja, zu Hause.
Geräusche machen wir später nach, wenn du dran bist.
Okay. Genau.
Jetzt nämlich kommen wir zur Frage der Woche.
Die Frage der Woche. Wenn eine Künstlerin oder ein Künstler, lebend oder tot, dein Leben malen sollte, wen würdest du engagieren?
Bocuse könnte mein Leben kochen.
Also ich würde Paula Modersohn-Becker fragen.
Bei mir wäre es Wilhelm Hammershøi.
Okay.
Ja.
Wegen dem Licht oder warum? Hm? Wegen dem Licht?
Nee, wegen der Ruhe.
In der Ruhe. Mhm.
Und der Friedlichkeit in den Bildern.
Mhm.
Bei dir Paul Bocuse.
Ja, ja. Der mit dem Löffel malt, ja. Ein Kochlöffel. Nee, weil dann eher sowas Düsteres, so, weil es so viel Spaß macht. Was Holländisches. Oder was ganz, ganz Lustiges, was ganz Lebensfrohes. Entweder oder, eins von zwei. So, Paris, 30er Jahre mäßig, 20er Jahre, dem Stil. Gab es ja einige. Aber es wird ja nicht so weit kommen, dass mein Leben gemalt werden soll. Ist gar nicht von einem Toten, oder? Habt ihr da was vorbereitet?
Also mir wäre es lieber, wenn mein Leben vertont würde. Wenn schon, denn schon.
Wen würdest du denn da fragen?
Ich glaube, ich würde selbst vertonen.
So, Selbstquellen produzieren, ja? Kontrolle über das eigene Leben.
Ja.
Ja.
Wir freuen uns jetzt jedenfalls, dass sie da ist. Unsere heutige Gästin, eine Frau, die unglaublich viele, ob sie so viele Talente hat, weiß ich gar nicht, das werden wir noch ergründen. Jedenfalls tut sie viel, verschiedenste Sachen. Wir freuen uns heute auf Silvia Necker.
Der Gast der Woche. Dr. Silvia Necker ist Historikerin, Ausstellungs- und Radiomacherin und Klangwerkerin. Sie studierte Geschichte, Kunstgeschichte, Politik und Soziologie in Hamburg und promovierte dort am Historischen Seminar. Als Lehrbeauftragte war und ist sie an verschiedenen Universitäten tätig. Von 2014 bis 2017 war sie als Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Neukonzeption der Dauerausstellung in der Dokumentation Obersalzberg tätig, betreut vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Nach einem dreijährigen Forschungsaufenthalt an der Universität Nottingham übernahm sie 2019 die Leitung des Preußenmuseums des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Wer meint, das sei genug, um eine Biografie zu füllen, kennt Silvia Necker nicht. Als Klangwerkerin und Radiomacherin macht sie experimentelle elektroakustische Musik, komponiert Hörstücke und Soundscapes. Sie organisiert außerdem die Konzertreihe Freitagsmusik, eine Serie für improvisierte Musik und Ad-Hoc-Komposition und engagiert sich im Netzwerk Female Pressure, das Künstlerinnen und Musikerinnen im Bereich der elektronischen Klangkunst sichtbar macht. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, Silvia Necker.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Ja.
Und es ist auch schön, mal wieder in Frankfurt zu sein, muss ich auch sagen. Das ist ja die Stadt, in der ich geboren bin. Und als ich wieder hierher gefahren bin, jetzt gerade eben von Minden, dachte ich, es ist irgendwie schön, in diese Stadt reinzufahren. Und das ist so merkwürdig, dass ich so eine fast schon sentimentale oder emotionale Bindung zu dieser Stadt habe, wo ich ja eigentlich kaum in dieser Stadt gelebt habe. Aber es ist schön, hier zu sein. Das hat mich irgendwie.
Wie lange warst du denn nicht mehr hier?
Naja, ich hatte ja jetzt eine Weile lang ein Atelier in Frankfurt, insofern war ich immer mal wieder hier, aber ich war ein Jahr alt, als wir sozusagen weggezogen sind aus Frankfurt. Also insofern habe ich weder Kindheits- noch Jugenderfahrungen hier in dieser Stadt.
Und dann ins Schwäbische gezogen, wie man hörte.
Ins dort, Badische, noch schlimmer.
Oi, das ist nicht schlimmer. Jedenfalls dort, wo man dich nicht Fußball spielen ließ.
Genau, richtig. Nach Berghausen in der Nähe von Karlsruhe, der badischen Landeshauptstadt. Von da aus ging es dann nach dem Abitur nach Hamburg tatsächlich. Und da beginnt dieser ganz brave Lebenslauf als Historikerin. Studiert und promoviert. Aber die wilden Seiten sind ja dann outside am Abend sozusagen. Ich nenne mich ja immer manchmal gerne Dr. Necker und Mrs. Hyde. Tagsüber bin ich Dr. Necker und abends bin ich dann Mrs. Hyde.
Okay.
Gibt es irgendwas, was du nicht kannst?
Oh, bestimmt ganz viel.
Du bist jetzt alles Mögliche an wissenschaftlichen Möglichkeiten hast du durch. Du machst Musik. Und zwar nicht nur mal eben auf der Blockflöte ein bisschen rumblasen, sondern richtig was Anständiges, was Amtliches. Du konntest Fußball spielen zumindest. Was kannst du nicht?
Oh, ich kann zum Beispiel sehr viele Instrumente nicht. Ich bin keine Naturwissenschaftlerin zum Beispiel, wobei okay. Ich gerne experimentiere. Insofern bin ich so aus der Perspektive sozusagen der Geisteswissenschaftlerin doch recht experimentierfreudig. Ich weiß nicht, ich glaube auch gar nicht, dass es sozusagen um das Negative geht, sondern eher um das Beispiel dessen, dass man im Leben ganz viel sein kann. Und ich hoffe, dass es für ganz viele auch junge Leute einfach Inspiration ist, dass man sich nicht so festlegen muss, dass man nicht nur Historikerin sein kann, sondern dass man eben ganz, ganz viele Dinge tun kann im Leben und dass das sogar sehr bereichernd ist. Und ich bin eine wesentlich bessere Historikerin dadurch, dass ich auch Klangwerkerin bin und genau umgekehrt auch. Und an dieser Schnittstelle habe ich ja auch immer gearbeitet. Also wenn ich im Theater gearbeitet habe, dann war es ja auch genau das, dass ich sowohl als zuletzt eben mit zusammen mit Hanna Schassner eben dieses Stück von Gisela Elsner, Heilig Blut, haben wir gemeinsam inszeniert und da habe ich Dramaturgie gemacht. Das war sicherlich eher aus der Perspektive der Historikerin, aber ich habe eben auch die Komposition zu dem Theaterstück gemacht. Und insofern fließt das immer zusammen und ich finde das einfach wahnsinnig schön, dass ich die Möglichkeit habe, in meinem Leben das alles auszuleben und auch auf der beruflichen Ebene, dass es mich eben nicht hindert, das zu tun. Aber ich musste auch eine Weile gebraucht, bis mir klar wurde, dass das beides sein muss, dass ich nicht das eine für das andere aufgeben darf.
Das sagen junge Leute ja jetzt häufig, dass sie gar keine Möglichkeit hätten, sich auszuleben, weil sie sich schon so früh festlegen müssten, dass das die Gesellschaft verlange von ihnen. Ja, stimmt ja gar nicht eigentlich. Wenn man will, dann geht's, ne?
Oder? Wenn man will, dann geht es da, ja, aber wobei, das ist natürlich auch einfacher gesprochen, also als getan. Ich glaube schon, dass es eine Menge Widerstand erfordert, um sich den Rollen immer wieder zu entziehen. Weil natürlich habe ich mir ganz oft anhören müssen, also jetzt konzentrier dich mal auf Geschichte, jetzt mach das mal ordentlich, du musst dich irgendwie fokussieren, du kannst doch da nicht immer nachts deine Musik, deine Konzertreihe machen und irgendwie bis 3 Uhr nachts hinterm Tresen stehen. Wenn du da promovierst, dann musst du deine volle Kraft darauf richten. Und also es gibt schon auch so eine Logik, dass man Dinge nur richtig tun kann, wenn man sie ausschließlich tut. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also das Interessanteste oder den interessantesten Leuten bin ich dann begegnet, wenn sie viele und unterschiedliche Berufe hatten. Was weiß ich, Leute, die eigentlich im Krankenhaus gearbeitet haben, aber fantastisch irgendwie Kontrabass-Improvisationen gemacht haben. Das waren einfach wirklich Sternstunden. Ich hoffe einfach, dass es immer wieder Leute gibt, die aus diesen Schemen, die die Gesellschaft schon sehr vorgibt, ausbrechen und sagen, ich kann das auch anders machen. Manchmal ist es ja auch eine Geldfrage. Ich glaube auch, es ist eine Entscheidung, dann zu sagen, ich lasse mich darauf ein, dass das Leben unsicher ist. Und ich glaube, das hindert tatsächlich viele junge Leute, die sagen, es ist mir eben wichtig, in einem Beruf zu landen, in dem ich dann ein sicheres Einkommen habe. Und ich finde, das ist auch ein sehr legitimes Interesse und sehr legitimer Wunsch. Aber wenn man den sozusagen nicht in voller Gänze sozusagen beachtet, sondern so ein bisschen abseits vom Tellerrand guckt, dann entdeckt man, glaube ich, ziemlich viele Möglichkeiten, wie es trotzdem geht und wie man trotzdem viele unterschiedliche Facetten eben gemeinsam oder unter einen Hut bringt.
Erstmal, viele machen das als Hobby dann, ne? Ist klar. Wenn einer Chefärztin ist, dann spielt auch noch Klavier als Hobby oder sowas. Aber dass man praktisch alle Fähigkeiten, die man an sich entdeckt, auch zu Berufen macht und parallel dann auch ausübt, das ist natürlich das Besondere an der Sache.
Das ist das Besondere, aber da hatte ich auch Glück, dass ich natürlich jetzt in einem Feld gelandet bin, wo das möglich ist. Also ich meine, das Museum ist schon ein sehr idealer Kulturort, um eben das genau zu vereinen. Also ich kann einerseits selbst die Ausstellungen, die dort laufen, kuratieren. Ich kann aber auch tolle Leute holen. Ich kann viele Künstlerinnen und Künstler holen. Ich kann sozusagen das Museum anders aufladen. Ich kann selbst da sozusagen Konzerte machen in verschiedenen Kombinationen. Also das ist schon auch ein sehr großer Glücksfall. Und glaube ich, Theater und Museum sind am ehesten vielleicht die Felder, wo man sehr viel unterschiedliche Aspekte vereinen kann. Also es geht ja auch immer um diese Verbindung von Raum, Klang, von Visualität. Und das ist das, was Theater auch und Museum eben auch sehr stark verbindet. Und ich glaube, deswegen genau. Fühle ich mich auch in diesen beiden Feldern so wahnsinnig stark verankert.
Ja, und gerade die Arbeit einer Kuratorin ist entscheidend für den Erfolg einer Ausstellung. Also auch wie man die Ausstellung wahrnimmt, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. wie wichtig das ist. Zum Beispiel, ein Bild hängt nicht einfach an der Wand, sondern es ist entscheidend, wo es hängt, wie es hängt, welche Höhe und so weiter. Da machst du dir ja Gedanken. Das ist,
absolut.
Und das hat halt auch mit dem Raumempfinden zu tun, mit dem ganzen, also ja, mit dem Ort, an dem man sich gerade befindet. Und der will eben erlebt werden.
Und auf der anderen Seite finde ich es toll, in den letzten Jahren zu spüren, wie sehr diese Deutungshoheit der KuratorInnen tatsächlich auch etwas bröckelt. Also ich glaube, es ist wichtig, auch selbst das abzugeben und zu sagen, na klar, mache ich mir Gedanken, ich mache auch in einer Inszenierung, in einem Theaterstück, mache ich nur das, von dem ich absolut überzeugt bin, dass es jetzt so sein muss und so inszeniert sein muss. Aber ich finde, man muss auch sehr offen sein dafür, wie die Ausstellung benutzt wird oder wie eben das Theaterstück rezipiert wird. Und nicht glauben sozusagen, man hätte sozusagen die Lösung gefunden, sondern das Faszinierende beim Ausstellungsmachen ist eigentlich, die Türen gehen auf, die Ausstellung wird eröffnet und man denkt, warum habe ich im Raum 1 eigentlich das so gemacht und nicht anders? Und das zeigt eigentlich sozusagen, wie fragil das ist. Und einerseits ist es wichtig, sozusagen ein Statement zu haben, zu sagen, ich bin die Kuratorin der Ausstellung, ich will euch was zeigen. Aber es ist auch wichtig, offen zu sein, dass die Leute die Ausstellung zum Beispiel ganz anders benutzen, verkehrt rum durch die Gegend laufen. Also es gibt ja immer den vermeintlichen Führungsweg, von dem ich nicht sehr überzeugt bin. Aber es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die immer noch der Auffassung sind, man müsse das bieten, ja, damit man sich irgendwie auskennt in der Ausstellung. Aber das Faszinierende ist doch eigentlich, wenn es Menschen gibt, die durch die Ausstellung ganz, ganz anders gehen, als ich mir das ausgedacht habe. Und dann funktionieren auch bestimmte Blicke und Winkel nicht mehr, die man sich vorher als Kuratorin ausdenkt, sondern da muss man damit rechnen, dass sie eben anders benutzt wird. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sich sehr stark im Ausstellungswesen ändert. Und da bin ich total froh drum, dass das eben nicht mehr so eine Top-Down-Geschichte ist, sondern dass einfach Museum mittlerweile benutzt wird und Ausstellung.
Ja, ein bisschen vergleichbar zu früher, also in der Musik, als es noch Langspielplatten gab. Ja. Die Älteren erinnern sich. Da hat man sich ja wirklich extrem Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge kommen die Lieder auf so ein Album. Mhm. Und so wurde das auch gehört. Und heutzutage im Zeitalter des Streamings habe ich überhaupt keinen Einfluss mehr, wie Musik konsumiert wird. Und das ist ja auch spannend. Also wie man seine Setlist dann zusammenstellt, seine private.
Ich meine, eigentlich begann es ja mit der CD, oder? Mit dem Hüpfen.
Mit dem Skippen,
Mit dem Skippen, genau, so einen Track anwählen. Und genau, also die Zeiten von einem Tape, wo es eine lange, lange Hörschleife gab, in der Tat, sind einerseits vorbei. Andererseits, es gibt ja ganz viele tolle auch Tape-Festivals mittlerweile, auch bei der experimentellen Musik. Es gibt wieder sehr viele Kollegen und Kolleginnen von mir, die auch wieder auf der klassischen Kassette produzieren. Vielleicht auch genau aus dem Grund, weil es ein anderer Hörrahmen ist, der produziert wird, als eben so ein 3-Minuten-Popsong.
Ja. Muss man halt auch abspielen können, ne? Weil wer hat heutzutage noch einen Kassettenrekorder?
Ich, ja, das stimmt.
Kassettendeck. Du hast viel so Sachen, die anderen nicht haben.
Aber es wurden doch immer alle oder ganz viele Medien immer totgesagt. Also ich meine, es gibt wieder die kleinen Walkmans und wenn sie auch irgendwo sonst woher produziert werden, aber es gibt sie, man kann sie bekommen. Und ich meine, der Plattenspieler war auch lange totgesagt und jetzt gibt es so viele Labels, die wieder Vinyl produzieren. Also insofern, auch das Buch war ja sozusagen, wer braucht heute ein Buch, wir haben auch alle E-Books und können das als PDF speichern, aber die Verlage gibt es trotzdem noch und es gibt ganz viele kleine Verlage, die ganz fantastische Bücher produzieren. Also ich glaube, dass letztendlich Materialität ist unersetzlich und bleibt auch und wird sich dann eben in kleinen Wandlungsformen aber erhalten.
Du mischst in deiner Musik ja auch analoge mit elektronischen Instrumenten und Sounds. Das ist ziemlich abgefahren übrigens. Ich hab mich sehr gefreut, als ich da reinhören durfte. Und ich habe mich auch sehr gefreut über den Tröten- und Löten-Namen. Ja. Und die Unheiligen Drei Königinnen hat mir sehr gut gefallen.
Ja, die Unheiligen Drei Königinnen, das ist aber auch ein wirklich ausgesprochen schönes Trio, eben mit einem Cello und einer Bariton-Saxophonistin. Und wir haben uns tatsächlich als Trio drei Frauen an dem Feiertag Drei Heilige Könige gegründet und waren ab da die Unheiligen Drei Königinnen und haben natürlich immer am 6. Januar, wenn es geht, ein Konzert gemacht. Und das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht und es schreit eigentlich nach einem Revival.
Kommst du aus einer musischen Familie?
Durchaus. Mein Urgroßvater war Musikalienhändler. Insofern war jetzt die Versorgung mit Instrumenten irgendwie da, vorhanden. Ja. Und also die Seite meines Vaters ist das tatsächlich. Und da wurden auch die ganz klassischen bildungsbürgerlichen Instrumente gespielt, wie Geige und Klavier und Gitarre. Und insofern glaube ich, ist das schon was, Dinge, die da sind, die benutzt werden können, ist es natürlich einfacher, als wenn man sich das erkämpfen muss. Und insofern ist es natürlich ein unglaubliches Glück, dass ich in diese Familie reingeboren wurde und einfach mich austoben konnte und meine Eltern nichts dagegen hatten, dass es laut und krachig war.
Dass du Schlagzeug spielen wolltest.
Genau.
Welche Instrumente spielst du selbst?
Unterschiedliches. Ich kann sogar jede Instrumentengattung abdecken. Also
auch das noch.
Es hat begonnen mit Klavier. Nein, eigentlich mit Blockflöte, selbstverständlich. In der musikalischen Früherziehung, in dem ich immer mit einem kleinen Täschchen hingelaufen bin. Und dann aber Klavier als eines der Hauptinstrumente, Saxophon und Kontrabass sind dazugekommen und Gitarren und dann verschiedene Saxophone. Also
falsche
vom
Frage.
Sopranino bis zum Tenor.
Welche spielst du nicht?
Ja, genau. Ja. Das wäre, glaube ich, die bessere Frage gewesen. Ich spiele nicht Cello und Bratsche, was ich sehr bedauere, aber was ich bestimmt nochmal aufgreife. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich so in meinem ganzen Leben immer so Jahrzehnte mache. Eigentlich wollte ich in meinen 30ern nur Blechbläser spielen und in meinen 40ern nur Streichinstrumente. Also ich wäre jetzt in der Streichinstrumente-Phase gerade. Es hat nicht ganz hingehauen, aber ich fand irgendwie die Vorstellung schön, sich sozusagen durch die eigene Lebenszeit, sich durch die ganzen Instrumentengattungen hindurch zu spielen und zu üben.
Aber Saxophon ist ja Holzblasinstrument. Welche Blech? Bläser spielst du?
Posaune, Blechbläser spiele ich eben sehr schlecht, Euphonium und Posaune. Und das wäre ja die Aufgabe gewesen, die ich aber nicht gut erfüllt habe.
Am Theremin hast du dich noch nicht versucht?
Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber es ist auf meiner Wunschliste. Genauso wie ein Ilion Pipe, ein irischer Dudelsack, der nämlich nicht mit Luft mit einer Pfeife gemacht wird, sondern eben unterm Arm sozusagen so ganz vorsichtig der Luftbalg betätigt wird. Und das ist hat einen sehr, sehr, sehr schönen Klang, der eben nicht dieses militärisch-brachiale von diesem schottischen Dudelsack hat, sondern es hat was sehr Lyrisches und Poetisches. Und das wäre auch so ein Instrument, was ich sehr gerne mal spielen würde, ja.
Ist aber ähnlich laut wie ein Dudelsack, nehme ich an.
Ist ja ein Dudelsack, ja. Aber sozusagen, ich finde, es ist die handliche Form eines Dudelsacks.
Dudelsäckchen.
Genau.
Ja.
Säckle.
Dudelsäckle.
Aber diese Elektrosachen, die du jetzt, wie nennt sich das, deine Raumstation?
Genau, meine Raumstation, das
Hast
ist so eine Verkettung.
Hast du einen Musikladen überfallen und zu viele Effektgeräte erworben?
Genau. Nein, das ist tatsächlich, also mein Vater ist ja Physiker und ich glaube, das ist sozusagen die naturwissenschaftliche Seite in mir, die da durchbricht, dass ich den Eindruck habe, ich muss eine musikalische Apparatur schaffen, die nicht kontrollierbar ist oder also kurz davor ist, nicht zu kontrollieren. Und das hat mich immer interessiert, was passiert, wenn man Instrumente in der Hand hat, von denen man eigentlich nicht mehr, weil es so komplex geworden ist, weil so viele kleine Effektgeräte verkettet sind, dass man eigentlich nicht mehr weiß, auf welchem Kanal sozusagen was ist. Also ich hatte teilweise Konzertaufbauten, also Setups mit 20, 30 Kanälen auf dem Mischpult und das ist nicht mehr handelbar. Aber das war gerade die Aufgabe, sozusagen sich an den Rand des Wahnsinns zu bringen mit der eigenen Apparatur und dann zu schauen, was musikalisch daraus entsteht. Und dieses Konzept dieser Raumstation verfolge ich nach wie vor weiter und verwende die für ganz unterschiedliche Dinge. Zuletzt habe ich ein sehr lustiges Weihnachtskonzert gespielt für das Preußenmuseum.
Die sind noch nicht zusätzliche Arme gewachsen, das ist so wie so eine Krake. Das erinnert ein bisschen an den Spaß, den man früher mit Minimoog hatte. Du hast ja an den Oszillatoren gedreht und hast dich einfach nur gefreut, was da passiert, aber du wusstest es vorher nicht.
Genau.
Und so klingen auch viele Sachen, die du, also du hörst halt über Filter auf einmal, wo will sie hin, aber das ist spannend.
Für mich ist das Zentrale das Spielerische. Was mich an Computermusik immer genervt hat, ist, dass da so Nerds vor der Mattscheibe sitzen und auch irgendwie mit der Maus dann an den Sachen rumfrickeln, aber dass die Sinnlichkeit von der Musik machen sich überhaupt nicht sozusagen ablesen lässt. Während bei meiner Apparatur ist es schon allein, da muss man ganz viel gucken, ja, es ist bunt, es ist voll, ja. Und man kann mich dabei beobachten, wie ich versuche, auf diesen ganzen Apparaturen eben Musik rauszuzaubern. Und für mich selber ist es auch so vom Spielgefühl her, ich brauche das Haptische tatsächlich. Das ist, und mir gefällt es, dass es eben eigentlich ein großes Abenteuer ist und es ist total gefährlich, so zu spielen, weil es eben nicht kontrollierbar ist. Ja. Während der Computer und wenn man so wirklich so beinharte Elektromusik anhört, dann ist die eben super kontrolliert. Und so hört sie sich aber auch an. Und ich finde, dass ich mag das, wenn es eben so ausbricht und wenn auch Dinge total schief gehen. Also das ist überhaupt das Beste an Experimenten, ist eigentlich Scheitern. Ja. Und ich glaube auch, dass wir das als Berufsprinzip sowohl im Theater wie auch im Museum noch viel mehr bräuchten. Scheitern.
Das ist im Theater also immer zur großen Freude der Zuschauer, wenn die auf der Bühne einfach auch mal scheitern. Also ja. Hänger oder ist natürlich für denjenigen, der gerade scheitert, nicht so toll. Aber
ja, wobei mir geht es also tatsächlich nicht nur um das praktische Scheitern, dann im Sinne von jemand vergisst seinen Text, sondern auch wirklich um die Überforderung mit den Dingen, die man da zum Beispiel als Dramaturgin oder Regisseurin macht. Und das, ich meine, das gibt es genug auch im Theaterlogo. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt eine Erfindung sei. Aber ich wollte nur sagen, ich finde das, glaube ich, ein wichtiges Prinzip. Also weil das deutlich macht, dass Dinge eben nicht immer kontrollierbar sind. Ja. Und dass da der Reiz darin besteht, zu schauen, was passiert, wenn es eben nicht funktioniert.
Das Scheitern hängt einem halt lange nach in Deutschland, ne? Im Gegensatz zu USA zum Beispiel. Wenn da einer aufs Maul gefallen ist, dann steht er wieder auf und macht weiter. Und keiner wirft ihm das vor.
Aber findest du das im Theater auch so? Also wenn ich jetzt an eure Praxis denke, hier im Stallburg-Theater, ist das so?
Ja, je nachdem, was es ist. Wenn es jetzt mal ein kleines Stück mal fehlbesetzt ist oder sowas, ist ein kleines Scheitern, ist ein kleiner Fehler. Den vergisst man schneller. Oder wenn irgendwas Größeres gemacht wird und man geht damit auch finanziell unter Umständen baden, dann hängt einem das lange nach. Ja. Ne? In den USA gibt es da als Stehaufmännchen und das wird eher positiv genommen, dass du auf die Füße fällst quasi. Ne?
Das ist Wobei das, glaube ich, auch eine Frage sozusagen dann der sozialen Schichtung ist. Ich glaube, das ist dann in den USA möglich, wenn man es sich leisten kann. Und ich glaube dann, wenn man es nicht leisten kann, ist es auch dramatisch. Und,
ja, klar. Wenn du keine Chance hast im Leben, hast du auch keine, wenn du fällst. Ja, das ist klar. Genau. Richtig. Ja. Klar. Aber können wir noch mal ganz kurz über Hitler reden?
Wir haben noch überhaupt nicht über Hitler geredet.
Bitte.
Oder hast du schon so viel in deinem Leben über Hitler gesprochen, dass du nicht mehr über Hitler reden wolltest?
Also das muss euch ja sagen, die schönste Story habe ich mit Hanna Schassner erlebt. Als ich mein Atelier ganz neu hatte, hier in Frankfurt in der Gut-Leutz-Straße, machte das irgendwie die Runde. Ja, da ist irgendwie eine Historikerin jetzt auch hier auf dem Gelände, die kennt sich da aus, so, die arbeitet am Obersalzberg und so. Und das ist doch das mit dem Hitler und so. Und es klopfte an meinem Fenster im Erdgeschoss. Eine strahlende Hanna stand vor mir und sagt: Ich habe gehört, du kennst dich aus mit Hitler.
Und ich glaube, es ist. Und ich wiederhole brüllend.
Ich finde, es ist einfach so eine derart charmante Art und Weise, mich kennenzulernen. Über diese Frage, dass ich sofort gesagt habe: Komm rein, wir trinken Kaffee. Und daraus wurde tatsächlich dann diese Zusammenarbeit mit diesem Stück.
Ja, was hat dich dazu getrieben, dich damit stärker zu beschäftigen als andere Leute? Mit dem Thema Nationalsozialismus?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, wie man zu Forschungsschwerpunkten kommt. Also weil oft sind es auch die Zufälle, die einen auf Themen stoßen. Aber ich hatte als Kind tatsächlich schon ein großes Interesse daran, hatte sehr viele Jugendbücher zu diesem Thema gelesen. Und es war ein Thema, was irgendwie präsent war. Es hat mich interessiert, wie es möglich ist, dass irgendwie innerhalb von kurzen Jahren eben diese Propagandamaschinerie so wahnsinnig gut funktioniert. Und als Historikerin habe ich ja dann sämtliche Gewaltlogiken oder Raubmechanismen auch analysieren können. Und natürlich war der Ort, also die Dokumentation Obersalzberg, dort, wo eben Adolf Hitler diesen Berghof hatte in diesen Berchtesgadener Alpen, war natürlich eine besondere Aufgabe zu überlegen, wie überträgt man das, was so vermeintlich so monströs ist und was so auch, was man nicht zusammenbringt, nämlich diese unglaublich betörend schöne Landschaft und der Massenmord, der dort geplant wird, und dieses verbrecherische Regime, was da vor Ort in Saus und Braus eben in Berchtesgaden gelebt hat, dass man das nicht zusammenbringt und wie stellt man das aus, diese Diskrepanz. Und das war unsere Aufgabe und da haben wir 4 Jahre sehr stark drum gerungen. Aber ich kann dir letztendlich, gab es keinen Turning Point im Sinne von deswegen beschäftige ich mich jetzt mit der Geschichte des Nationalsozialismus, sondern es gab irgendwie so eine innere Logik, sich da immer weiter mit zu befassen. Und es begann eben sehr jung und hält ja bis heute an im Sinne von, dass es immer wieder in irgendwelchen Forschungskontexten mein Thema ist. Also zum Beispiel eben ja auch mit in der Kombination mit Architektur der Frage, wie gibt es sowas wie nationalsozialistische Architektur?
Na klar gibt es die, oder?
Die Frage ist ja eher, wie geht man damit um? Also,
genau, das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist tatsächlich, wann ist die Botschaft der Architektur so eindeutig, dass man sagen würde, das ist eben nationalsozialistisch? Also ich meine, man kann es auch umdrehen. Gibt es demokratische Architektur? Und das sind tatsächlich Fragen, die mich immer beschäftigt haben. Es ist nämlich nicht so eindeutig. Und das ist bei jeder Fassade ziemlich schwierig, genau zu sagen, sozusagen, was dahinter steckt. Was aber tatsächlich eindeutig nationalsozialistisch ist, und das habe ich ja in meiner Ausstellung zu den sogenannten Hitlerbauten in Linz gezeigt, ist, wenn es eine Kombination ist von Architektur und dem Konzept der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich nur einziehen kann in diese Wohnung, wenn ich eben einen Arier-Nachweis bringe, dann ist es eindeutig so rassistisch konnotiert und sozusagen, das ist die Grundlage dessen und ist sozusagen gar nicht mehr wegzudiskutieren. Bei anderen Dingen, glaube ich, und das müssen wir auch lernen, das ist eben Teil dieser komplizierten Ambivalenz der Moderne, dass eben sich Konzepte auch sehr lange im 20. Jahrhundert halten und auch städtebauliche Konzepte eben nicht so eindeutig zuzuordnen sind zu politischen Regimen. Wer aber zuordnenbar ist, ist der Architekt selbst. Und das war ja auch ein Teil meiner Arbeit, meiner Dissertation, tatsächlich am Beispiel eines Hamburger Architekten zu zeigen, wie kompliziert dieses Feld von Politik, Diktatur, Karriere, Berufsverständnis und tatsächlich architektonischen und städtebaulichen Konzepten ist.
Ja, den nationalsozialistischen Wohnungsbau kann man ja schon als demokratisch bezeichnen. Ne? Für alle, die einziehen durften, ne? Vorausgeschickt.
Genau.
Sollten alle schön wohnen dürfen, alle das Gleiche, alle für, das war ja eine Fortführung der Ernst-Mark-Bauten zum Beispiel.
Ja und nein, auch da gibt es sozusagen keine Logik, die einfach so weitergeht, die, keine Kontinuität, die ungebrochen ist, sondern es gibt schon sehr unterschiedliche Konzepte, aber was ja lange Zeit geleugnet wurde, ist, dass es diese Kontinuitäten überhaupt gibt. Also es war ja immer so das Reden davon, es fängt 1933 an, es hört 1945 auf und irgendwie 12 Jahre als Unfall, ja, in der deutschen Geschichte mehr oder weniger. Und das ist es eben genau nicht, sondern das Interessante ist eben, wie stark sich Konzepte weiter flächen lassen, von mir aus vom sozialen Wohnungsbau eines Ernst May bis eben zu den Rüstungsbauten für die Hermann-Göring-Werke zum Beispiel. Und doch gibt es auch da architektonische Ideen, die schon sich unterscheiden dann von Ernst May. Auch das muss man sagen.
Ja, also, sicherlich.
Aber dieses Konglomerat zu untersuchen und eben zu akzeptieren, dass es diese Eindeutigkeit nicht gibt, das fand ich immer als Historikerin sehr spannend. Und ich finde, das ist auch das, was mich antreibt beim Theater und beim Musikmachen.
Und wenn du durch eine Stadt gehst, hast du auch immer diesen Blick.
Ja, sehr oft. Und ich meine, ich habe mich ja jetzt nicht nur mit nationalsozialistischem Wohnungsbau oder Architektur beschäftigt, sondern auch sehr viel mit Nachkriegsmoderne und eben bis auch in die Gegenwart, gerade in Hamburg. Und ja, ich habe schon so ein bisschen so den Häuserblick. Ich hoffe, er ist nicht ein enger Blick, aber ich achte schon sehr auf die gebaute Umwelt. Ja.
Was hältst du zum Beispiel von unserer schönen neuen Altstadt? Hast du dir die mal angeguckt?
Ich habe mir die angeguckt, ja.
Muss das sein?
Ich finde das natürlich absurd, aber ich meine, es gibt Architekten, die das irgendwie super finden. Mir fehlt der Zugang dazu. Ich verstehe sozusagen den Grund nicht, warum ich sozusagen etwas wieder erstehen lassen muss. Also warum die Idee von neuer Architektur nicht ist, neue Architektur zu machen. Jetzt sagen die natürlich, naja, Moment mal, das ist doch neue Architektur. Es ist nur sozusagen, es spielt mit den alten Formen und so weiter. Also ich finde das ziemlich kulissenhaft. Ja,
genau.
Also wirklich so, dass man denkt, man ist irgendwie in so einer Theaterinszenierung aus den 50er Jahren und denkt so, was mache ich hier eigentlich? Und ich finde es auch schade, dass an einem so zentralen Ort dieser Stadt das so realisiert wurde. Also ich finde, da gehört eigentlich da eine pulsierende Idee von Architektur hin und nicht sozusagen eine fast schon regressive Art von Architektur. Aber darüber kann man sich streiten. Ich bin mir sicher, dass es Architekten gibt, die mich sofort widerlegen könnten.
Eine kleine Frage zum Schluss, die drängt sich förmlich auf. Du als NS-Forscherin, wie groß siehst du die Gefahr im Moment eines Wiedererstarkens einer nationalsozialistischen Bewegung angesichts, du weißt schon, AfD und Konsorten und angesichts von Figuren wie Orban und Konsorten?
Naja, es geht vielleicht nicht um das Erstarken einer nationalsozialistischen oder einer neonationalsozialistischen Bewegung, sondern eher sozusagen einer Bewegung mit sehr faschistischem Anstrich. Also ich glaube, es ist eine Frage der Begrifflichkeit, wie man es nennt, einerseits, und andererseits ist es beängstigend, wie offen in dieser Gesellschaft Antisemitismus im Moment gelebt wird, wie offen rassistisch diese Gesellschaft agiert. Ich glaube, es ist unglaublich notwendig, Dinge offen zu legen und auch zu benennen und zu sagen, das wollen wir nicht als Gesellschaft. Das ist das eine. Und für mich als Historikerin ist vielleicht am ehesten die Aufgabe, auch Dinge, die Begrifflichkeiten, die sozusagen auftauchen und die vermeintlich unbelastet sind, dann doch zu sagen, aus welcher Tradition die eigentlich kommen. Und zwar nicht im Sinne von, wann kriegen wir jetzt wieder einen Nationalsozialismus, überhaupt nicht, sondern sozusagen darauf hinzuweisen, dass das Begriffe sind mit ganz fataler Tradition, die eben in dieser bundesrepublikanischen Demokratie nichts zu suchen haben, aus meiner Sicht. Und da gilt das eben sehr, sehr genau zu sein auch. Also ich glaube, das größte Problem bei diesen ganzen Debatten ist die Ungenauigkeit. Es ist nichts wie, ja. Wir kriegen kein zweites Weimar und auch keinen zweiten Nationalsozialismus, sondern wenn eben, gibt es eine sehr erstarkende faschistische Bewegung, der es in Europa eben entgegenzutreten gilt. Und deswegen ist es aber wichtig, sozusagen nicht zu sagen, das ist doch wie, sondern zu sagen, was haben wir denn da gerade und was wollen wir dagegen tun? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage.
Okay, es ist wie damals, nur größer, nur paneuropäisch, nenne ich es mal.
Ja, es ist
Die Tendenzen gibt es ja überall. Es wird kein Deutschland mehr geben, was alleine meint, die Welt retten zu können und an diesen Wesen die Welt genesen soll. Aber es kann eine weltweite, zumindest europaweite Bewegung wieder geben, die in die Richtung tendiert, sehe ich. Von in allen Ländern brodelt es ja.
Es brodelt, es stimmt, und trotzdem, es ist nicht wie, sondern, also der Vergleich ist die falsche Figur, sondern es kommt drauf an, sozusagen das, was da ist, was da brodelt, tatsächlich zu analysieren und dem entgegenzutreten.
Die machen uns einig. So machen wir es.
Sehr gut.
Silvia Necker, vielen, vielen Dank. Wir könnten noch 4 Stunden weiterreden.
Stimmt.
Und hätten immer noch nicht alles besprochen.
Ja.
So vielleicht können wir ja nochmal uns hier zusammenfinden an dieser Stelle.
Fände ich schön, vor allen Dingen in diesem wunderbaren, flauschigen, ich meine, man hört das ja leider nicht, wie schön es hier ist, aber dieses flauschige Studio hier, was ihr gezaubert habt im Stallburgtheater, das ist wirklich großartig. Also herzlichen Dank für die Einladung.
Aber gerne doch. Sag mal, du isst ja sicherlich auch gelegentlich was, ne?
Gelegentlich.
Im Sinne von Essen, ne? Was magst du denn da? Hast du irgendwie was, eine spezielle Richtung, italienisch, chinesisch, sonst irgendwas? Hast du ein Lieblingsgericht?
Also ich bin tatsächlich ein großer Fan der mediterranen Küche. Hm. Und ich liebe Kaiserschmarrn. Also sozusagen Mehlspeisen aus Österreich, damit kann man mich wirklich rumkriegen.
Du warst ja auch in Linz.
Ich war auch in Linz und habe auch sehr viele Freunde in Wien und fühle mich auch in Österreich sehr wohl. Also insofern ist es naheliegend, dass mir diese Küche sehr nah ist, aber eben auch die italienische Küche.
Weil wir haben jetzt natürlich auch wieder ein Rezept der Woche gleich. Von mir selbst kommt es ja immer. Warum, weiß ich auch nicht. Aber es kommt.
Das Rezept der Woche.
Ich komme ja aus der Pfalz, ne? Aus Pirmasens. Und ich habe es mir in dieser kleinen Sendereihe hier zur Aufgabe gemacht, immer mal so ein paar Rezepte vorzustellen aus der Pfalz, die weitestgehend in Vergessenheit geraten sind. Ich habe da zum Beispiel schon Löwenzahnsalat gemacht, Pizzeche genannt. Und unlängst war mal ein Kartoffelsalat, aber aus Paris. Ist richtig, aber mit Kartoffeln, kam aus der Pfalz. Es geht wieder um Kartoffeln, nämlich um Horische. Sagt ihr das was?
Na.
Horische heißt so viel auf Pfälzisch wie Haarige. Und haarig sind diese Knödel, nämlich die rohen Kartoffelknödel. Weil da immer so kleine Fetzelchen von Kartoffeln rausstehen. Die haben ja keine glatte Oberfläche. Im Gegensatz zu Knödeln aus gekochten Kartoffeln, die sind ja ganz glatt. Die aus rohen Kartoffeln, die haben immer so kleine Kartoffelfetzelchen da rausstehen. Deswegen heißen die Horische. Das Rezept klingt ganz einfach, ist aber nicht einfach. Halb- und Halbklöße kennt man ja, kann jeder. Aus gekochten Kartoffeln sowieso eh jeder, das ist ganz einfach. Aber damit die Klöße aus rohen Kartoffeln auch halten, im Wasser, im Heißen, muss man schon wissen, was man tut. Also ich empfehle dieses Rezept jetzt 12-mal nachzukochen. Und ab dem 11. Mal sollte es gelingen. Und wenn es dann beim 12. Mal immer noch nicht gelingt, dann sollte man dann doch zu Knödeln aus gekochten Kartoffeln übergehen. Wichtig sind natürlich die Kartoffeln, wie immer. Es sollten extrem mehlig kochende sein, damit sie viel Stärke haben. Die reibe man, vorher schäle man sie natürlich, ist ja logisch. Die reiben man auf einer Reibe oder in einer Küchenmaschine. Und jetzt kommt schon der erste Kniff. Man muss das nämlich das Wasser, das Kartoffelwasser, gut abtropfen lassen. Deswegen sollte man das schon mal ein bisschen salzen, damit das Salz das Wasser zieht. Und dann abtropfen lassen, und zwar nicht in den Ausguss, sondern in eine Schüssel. Dann setzt sich unten in der Schüssel Stärke ab, die Kartoffelstärke. Die kann man wiederverwenden. Man schüttet das Wasser ab und gebe am Schluss dann diese Stärke zu den Kartoffeln dazu. Dann halten sie umso eher. Dann kommt das Übliche, bisschen Ei rein, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, Majoran, ganz wichtig, und bisschen Muskat. Dann kommt der große Punkt. Man forme ein Probekloß und probiere aus, ob er hält im Wasser. Man kann auch machen, wenn er nicht hält, noch ein bisschen Kartoffelstärke hinzugeben aus der Packung. Und
aber das ist ja dann geschummelt, oder?
Das wäre, also die Oma hätte es nicht gemacht, sagen wir es mal so. Hat es auch nicht gemacht, weil die hatte keine Kartoffelstärke. Es geht, man kann es machen, aber wenn es dann gelingt, freut es einen umso mehr. Die Dinger werden also in der Pfalz sowohl in länglicher als auch in runder Form gemacht. Warum, weiß kein Mensch. Es gibt dann in den alten Familien immer den Streit darum, wer die Runden kriegt und wer die länglichen. Gegessen werden sie üblicherweise mit einer Speck-Sahnesoße. Also eine leichte Bechamel machen, ein bisschen Mehlschmitze, ein bisschen Milch rein. Und ausgelassenen Speck dazu, kann man auch weglassen, den Speck, dann ist das Ganze vegetarisch. Und das wird, die werden da drüber geschüttet und häufig wird auch wieder ein bisschen Sauerkraut dazu gegessen. Das war das Rezept der Woche und wird natürlich auch wie immer niedergeschrieben in unseren Shownotes. Die Shownotes sind die Shownotes und da kann man es dann nachlesen. So, das war das Rezept der Woche.
Wir wurden ja vorhin konfrontiert mit der Frage der Woche. Und jetzt kommt die Antwort der Woche und wir sollen uns Gedanken machen, welche Frage dahinter steckt.
Die Antwort der Woche. Der Mensch wird zum Tier, wenn er nie einen Sonntagsrock anhat. Friedrich II. Von Preußen.
Oha.
Das zielt auf dich, würde ich mal sagen.
Das habt ihr jetzt aber wieder extra gemacht. Nee,
wer nicht die Redaktion.
Wahrscheinlich die Soldaten, die zu wenig frei haben, oder? Wenn die nicht ab und zu mal irgendwie was anderes im Kopf haben, dann werden die zum Tier.
Das klingt sehr schlüssig, ja.
Oder?
Ja.
Würde ich sagen.
Ja, barsch ausgedrückt, ne? Zum Tier.
Ja. Naja, das ist die Übersetzung für, die drehen die durch.
Ja eben, ist mir schon klar. Ja.
Ich finde die Erklärung sehr logisch.
Ja, dann nehmen wir sie. Ne?
Nehmen wir sie.
Wir locken ein. Aber es kommt jetzt nur, was kommen muss, unweigerlich. Wo der Wunsch war ja da, nach Anneliese und ihrem Schicksal, dann machen wir es halt.
Das Tier der Woche.
Ja, das Tier der Woche, ich ratet mal, was das Tier der Woche ist. Na klar, Anneliese. Also, um es vorwegzunehmen, ihr geht es gut. Meines Erachtens geht es ihr zu gut, weil in meiner Wohnung ist mittlerweile ein Mausefallenmuseum. Ich habe also Mausefallen jeglicher Stilrichtung, jegliches Designs. Aus allen möglichen Materialien habe ich da zu Hause stehen. Geht auch ins Geld, muss ich sagen. So ein Mausefallen können schon mal bis zu 30, 40 Euro das Stück kosten. Sind aber genauso wertlos wie eine für 80 Cent. Klar, Anneliese macht sich einen Spaß daraus, die mittlerweile anzusehen. Und sie stellt auch Ansprüche. Anfangs dachte ich ja, ihr auf der Spur zu sein, nachdem ich festgestellt hatte, dass sie Erdnussbutter mag. Sie hat also um die Fallen herum die Erdnussbutter fein säuberlich abgeschleckt. Ich habe ja schon mal die Vermutung gehabt, dass sie in ihrem früheren Leben Bombenentschärferin war, weil die leckt den Zünder von der Bombe, da leckt die Erdnussbutter weg. Kleine, ein bisschen mehr stärkere Bewegung und sie wird weg. Nein, ist nicht.
Wie wär's denn eigentlich mal mit einem Mausefallenkonzert?
Ja, sie musiziert nämlich auch gelegentlich.
Das siehst du?
Ja. Ich habe jetzt nämlich auch so Geräte gekauft, die so eine Ultrahochfrequenztöne von sich geben, die angeblich für Mäuse fürchterlich sind. Nicht für Anneliese, sie singt da mit.
Und die Hunde in der Nachbarschaft leiden.
Du meinst du?
Ja.
Ich habe keine Hunde in der Nachbarschaft, das wüsste ich.
Die ist bestimmt mit einem Moog-Synthesizer aufgewachsen. Deswegen findet die es so cool.
Meinst du? Sie ist eh anders als alle anderen. Sie ist eine ganz besondere Maus. Was aber sie aber mit anderen Mäusen vereint ist, sie pisst überall hin. Wenn sie das nicht täte, würde ich sagen, okay, komm, ich stelle dir immer ein bisschen Erdnussbutter hin, mach dir ein Wasserschälchen, mach dir ein Mäusklo, gehst du schön drauf, ich mach's auch sauber alle paar Tage. Aber bitte keine Kabel anknabbern und nicht in die Ecke pissen. Kabel anknabbern tut sie auch nicht. Die weiß nämlich, dass da Strom drin ist und in der Regel. So klug ist die. Und vor allen Dingen, sie ist noch alleine geblieben. Das heißt ja immer, wo eine Maus ist, da sind auch 100 oder 50 oder sowas. Und Anneliese hat sich da bei mir in der Wohnung eingenistet. Weiß auch kein Mensch, wie sie da hingekommen ist. Haben schon alle, letztens war ein Kollege da, ein Handwerker. Da haben wir die ganze Wohnung und alle an Möbel weggerückt und geguckt, wo ein Loch in der Wand sein könnte oder in unten in der Lamparede, in der Fußleiste. Nö, nichts da. Jedenfalls, ich werde mich über kurz oder lang mit Anneliese da irgendwie abfinden müssen. Ich habe jetzt mal mich sachkundig gemacht. Sie haben eine Lebenserwartung von 2 bis 3 Jahren. Ich schätze mal, sie ist jetzt so 3 Monate alt, 4 Monate. Also noch in zweieinhalb Jahren spätestens muss sie gehen, vermutlich. Und ich habe dann kein Tier der Woche mehr, was ich vorstellen kann.
Aber darf man überhaupt so oft Tier der Woche sein?
Ja, Anneliese nimmt sich das heraus.
Das ist ja unfassbar.
Ja, das ist ja das. Wenn es eine ganz normale Maus wäre, würde die nie im Leben zweimal Tier der Woche erscheinen. Ja, logisch. Liegt ja vorhanden. Oder hast du schon mal eine Maus gesehen, die mehrfach Tier der Woche wurde? Nein, also ich auch nicht. Anneliese kann das. Ja, aber Gott, aber und ich denke, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Anneliese hier erschienen ist als Tier der Woche.
Dann kannst du ein schönes Osterfest mit Anneliese verbringen. Das ist doch
das war was. So schön, das Osterfest mit Anneliese. Wundervoll. Sie hat kleine Eier gefärbt, mit filigranem Pinselstrich.
Gut, dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Geräuschs. Ihr wisst es ja, oder du wolltest es nachmachen und du weißt es bereits, aber spiel es bitte nochmal ab.
Klare Sache. Anneliese auf dem Plattenspieler.
Nein.
Sondern?
Na, was schätzt du denn? Was hörst du denn?
Wie gesagt, ich könnte dir mit einem Synthesizer von mir, der über eine optische Steuerung funktioniert, das nachmachen.
Ich habe das mit dem Finger gemacht.
Mit dem Finger?
Mit dem Finger und einem Waschbecken.
Mit dem Waschbecken? Okay, ich dachte Luftballon vielleicht.
Es klingt ein bisschen wie ein Luftballon, Das ist aber tatsächlich im Waschbecken okay. Erzeugt. Und davor hört man ja einen Countdown, ne?
Genau.
Ja, der leitet ja was ein. Ne? Soll ich auflösen?
Ja, bitte.
Rubbellos.
Ist jedes Mal an der Auflösung kommt so ein befremdetes von den Leuten so, naja, so, ist nicht immer die gleiche Reaktion. Man, niemand wagt zu sagen, was für ein Schwachsinn oder sowas. Und dann sagen sie, oh, kann man machen. So.
Ja, wenn ich Nesselsucht auslöse, habe ich doch auch was erreicht.
Ja, ja, das Ziel ist der Weg, ne? Wie war's? Ja, komm.
Ich fand das jetzt eigentlich total einfach, aber.
Ja, ja.
Wir sind schon am Ende, verdammt.
So, aus. Ja, das Spiel ist aus.
Das aus.
Ja, aus.
Ach, jetzt sind wir wieder beim Fußball oder was?
Waren nee,
das war aus, aber nicht zwei aus,
das Spiel ist
oder?
Aus.
Nee, wir sind tatsächlich schon fertig. Wenn es Fragen, Anregungen oder was weiß ich gibt, dann bitte an info@stahlburg.de mailen. Da freuen wir uns sehr. Und wer uns unterstützen möchte, der abonniert diesen Podcast. Für die Menschen da draußen ist es ein Klick, für uns ein Applaus. Und nähere Unterstützungsmöglichkeiten erfahren Sie unter www.stahlburg.de. Stahlburg wie immer ohne H. STALburg.de. Das war's, wir bedanken uns. Bedankst du dich auch, Michi?
Ich bedanke mich hiermit.
Ich bedanke mich auch.
Silvia, wir bedanken uns sehr bei dir, dass du gekommen bist. Es war ein großes Vergnügen und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg-Theaters. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhardt-Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off Iris Reinhardt-Hassenzahl.